Ich möchte euch alle herzlich begrüßen, hier im Saal, auch drüben im Heim, und euch Gottes Segen wünschen an diesem Tag, dass wir alle etwas mitnehmen können für unser Leben. Wenn ihr 3 Wochen euch zurückerinnert, hatten wir das Thema, als die Bläser hier waren von Spiez, warum gibt es so viele Religionen. Und ich habe euch dargelegt, dass es 3 Kriterien gibt, wie man eine Religion anschauen darf. Das eine war das Gottesbild, das Menschenbild und Weltbild. Jede Religion muss sich die Frage stellen lassen, wie ist Gott in deinem System? Wie und was ist der Mensch in deinem System? Wie und was ist die Welt in deinem System? Wenn ihr euch noch ein wenig erinnern könnt. Und wir sagten, der Hauptunterschied zwischen den Religionen besteht darin, dass die meisten Religionen von unten nach oben versuchen, die Kluft zu überbrücken. Die Spanne, die Kluft, die Mauer. Und dass die wahre biblische Religion genau den Spieß umdreht. Von oben nach unten. Weil es der Mensch nicht schaffen kann. Es ist dem Menschen unmöglich, dass er von unten nach oben arbeitet. Vielleicht habt ihr noch diese Anekdote mit den Tieren, mit der Mauer noch im Sinn, wo die Tiere versucht haben, auf die andere Seite zu kommen. Nun, ich kam natürlich aus einer Religion des Islams, bin in das Christentum sozusagen eingestiegen und habe eben diese biblische Religion schätzen und auch lieben gelernt, diesen biblischen Glauben. Und ich möchte euch aber mit einer weiteren Frage konfrontieren. Und zwar, als ich dann auf dem Weg war zum Christentum und das Geschenk der Erlösung durch Christus, sein Intervenieren von oben nach unten anzunehmen, dann stellte sich für mich eine ganz andere Frage auf einmal. Warum gibt es so viele Kirchen? Eine Riesenpalette vom Angeboten. Und als Moslem, der jetzt gerade Christ werden will, ist diese Frage schon berechtigt. Was ist hier los? Das Interessante ist auch noch, dass jede christliche Kirche sich auf ein Buch sich beruft. Und jeder sagt, es steht geschrieben. Entschuldigt bitte die Äußerung, aber da könnte man Hirnblähungen bekommen. Versteht ihr? Jeder sagt, es steht geschrieben und jeder zitiert aus dem Buch und manche greifen sich gegenseitig auch noch an. Und das muss man verkraften können, ja? Was soll das? Es gibt Katholiken, Protestanten, Reformierte, Methodisten, Baptisten, Adventisten, Koliken und alles Mögliche. Eine Riesenpalette von Möglichkeiten. Was ist hier los? Warum gibt es so viele Religionen? Warum gibt es so viele Kirchen? Das mit den Religionen haben wir geklärt. Aber warum so viele Kirchen? Wenn das Gott wollte, dann sagen wir, es ist so. Wir sind einverstanden, es gibt eine Riesenpalette von Möglichkeiten und Gott wollte es so. Dann denke ich, brauchen wir über diese Thematik nicht reden. Dann ist es halt so. Oder wenn es nicht so gemeint war von Gott, dann müssen wir nach Antworten suchen. Und ich war auch auf der Suche nach Antworten. Was? Und wie gibt's das, dass Leute aus der gleichen Schrift argumentieren und es gibt eine Riesenreihe von Möglichkeiten, wo man sich anschließen kann. Ich möchte euch einladen, mit mir einen Text zu lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Johannesevangelium, Kapitel 10, was Jesus Christus selber zu dieser Thematik sagt. Ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde sein, ein Hirte wird es sein. Also wenn man an Jesu Worte glaubt, was er hier sagt, sagt er eigentlich im Prinzip, zieht am gleichen Strang. Lasst dieses Durcheinander, denn es gibt einen Hirten. Und das ist ja das Interessante. Die meisten Kirchen glauben, dass er sein Leben gelassen hat für die Schafe. Ist es nicht so? Das ist doch die christliche Nachricht. Das Zentrum unseres Glaubens. Wir sind nicht die Einzigen, die das sagen. Aber er sagt hier ein Herde, eine Herde und ein Hirte. Wie kommt es dazu, dass es so viele verschiedene Kirchen gibt und die sich auch noch gegenseitig angreifen? Und man sagt zum Beispiel, du bist eine Sekte, weil du nicht bei uns bist. Im Grunde genommen heißt der Sekte nichts anderes, abgeschnitten sein. Ihr seid nicht bei uns, oder? Und es ist im Volksmund doch so, wir sind richtig, oder? Und ihr seid nicht richtig. Und ich finde, es ist eine Anmaßung zu sagen, du bist nicht richtig, oder? Das sagen christliche Kirchen. Sie haben unterschiedliche Namen, sie haben unterschiedliche Geschichten, wie sie entstanden sind. Es gibt unterschiedliche Personen, die ausschlaggebend waren für diese Kirchen und Denominationen. Sie haben einen unterschiedlichen Beginn, wann sie begonnen haben. Die Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten ist ja eine relativ junge Kirche, etwa 160 Jahre, mit einer unglaublichen Geschichte in der Entwicklung. Wir können Gott dankbar sein, dass mehr Gottesdienstbesucher da sind als Glieder in der Kirche. Wir haben etwa 17 Millionen getaufte Glieder, etwa 25 bis 30 Millionen besuchen die Gottesdienste. In vielen anderen Kirchen ist es andersrum. Also wenn wir jetzt mal einige Sachen anschauen werden, warum es so viele Kirchen gibt, dann geht es nicht darum, irgendeine Kirche schlecht zu machen. Das ist nicht unser Auftrag. Ja? Irgendjemanden schlecht zu machen. Nur, das gilt für jede Kirche, oder? Nicht nur für uns. Also sollten wir alle das Prinzip, den anderen nicht schlecht zu machen, zu Herzen nehmen. Sondern wir sollten fragen, warum ist das so? Und ich habe hier einige Punkte gefunden, die wichtig sind. Ein Argument ist, es ist historisch bedingt, dass es so ist. Denn die Urchristenheit waren Menschen, die Jesus, die Erlösung in Christus angenommen haben, die aus dem Judentum kamen, und der Blick für die Mission musste erweitert werden, auch auf die Heiden. Historisch gesehen gab es eine Bewegung, die Christenheit. Der Messias war im Zentrum, die Erlösung durch Jesus Christus, das war ihr Lebensinhalt. Später wurde die Kirche oder eine Gruppe, eine Institution gegründet. Es wurde zu einer Staatsreligion im 4. Jahrhundert nach Christus. Und dann, was da passiert ist, dann begann die Staatskirche, das ist Faktum, das ist Historie, die anderen, die nicht in das System gepasst haben, zu verfolgen. Da begann es. Wir sind staatlich anerkannt, ihr seid anders. Und später, ihr wisst es nicht, es gab sehr viele Bewegungen, als die Staatskirche fixiert war. Da gab es viele, viele Waldenser, Albigenser. Und später kam die Reformation, die Lutheraner oder die Protestanten, die evangelische Kirche. Und dann die Wiedertäufer, die Baptisten. Dann irgendwann mal nicht die Methodisten. Und eine ganze Reihe von Kirchen in den letzten 300-400 Jahren entstanden. Und dann die Adventisten. Also es ist eine historische Bedingtheit. Das heißt, es gab ein starres System und das starre System war nicht von jedermann getragen. Sobald eine Bewegung Kirche wird, wird sie starr und es gibt Menschen, die unzufrieden sind und es gibt Menschen, die zu der Bibel hinweisen und sagen, das ist anders, historisch bedingt. Das ist die eine Erklärung. Aber die zweite Erklärung ist, meine ich, noch wichtiger. Denn jeder behauptet, an die Schrift zu glauben, sagte ich schon vorhin. Jeder zitiert aus der Schrift. Wie kommt das, dass der eine sagt, ich sehe Tomaten und der andere sagt, ich sehe Gurken? Gibt es einen Unterschied zwischen Tomaten und Gurken? Also wer das nicht sieht, der hat Tomaten auf den Augen und Gurken in den Ohren, ja? Das schaut bestimmt sehr lustig aus. Das wäre eine gute Idee für Erntedankfest, ja? Aber wie kommt das, dass jemand Tomaten sieht und der andere Gurken? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Und ich bin der Meinung und ich behaupte, dass wir einerlei Meinung sein können. Und das ist eine gewaltige Behauptung. Ist das möglich? Das heißt, also, das zweite Argument, es kommt darauf an, wie die Leute hier reingucken, oder? Es kommt auf die Deutung des Textes an. Du guckst rein, siehst Tomaten, ich guck rein, sehe Gurken. Wie kommt das? Da habe ich festgestellt, dass viele Kirchen ein ganz einfaches Bild. Und wer am Gemeindewochenende dabei war, der wird dieses Bild wieder sich erinnern. Und es ist ein Prinzip, ein ganz einfaches Bild. Und wenn Jesus Bilder verwendet hat oder Gleichnisse, hat er immer ganz einfache Bilder verwendet. Und die Leute mussten staunen. Was für ein Symbol, was für ein Gleichnis, was für eine Tiefe. Und ein ganz einfaches Bild. Und ich möchte, dass ihr dieses Bild zu Herzen nehmt. Und dieses Bild heißt, wenn ich dir ein Puzzleteil gebe, und du musst aufs Ganze schließen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irren wirst? Was glaubst du? Also nochmal. Ein Puzzleteil von einem gesamten großen Bild gebe ich dir in die Hand und ich bitte dich, aufs Gesamtbild zu schließen. Wie groß wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass du dich irren wirst? Der eine wird sagen, ich habe das getestet. Vielfach. Ich habe sogar eine Gemeinde in Bewegung gebracht. Die Stühle mussten zur Seite gedrückt werden. Jeder hat von mir ein Puzzleteil bekommen. Und wir haben dann überlegt, was siehst du auf dem Puzzleteil? Der eine sagte, ich sehe einen Mann mit einem Schnauzer. Der andere sagte, nein, nein, ich sehe Wasser. Der andere sagte, nein, ich sehe Bäume. Der andere sagte, nein, ich sehe Sterne. Der andere sagte, ich sehe eine Straße. Dann habe ich jeden gefragt, was ist das Gesamtbild? Ja, es müsste eine Autobahnstrecke sein und. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben dann gepuzzelt. Wir haben die Puzzleteile hingetan. Und auf einmal sagte der eine, unglaublich. Ja, das hätte ich nie gesehen. Ja, wie gibt's denn sowas? Wir werden jetzt miteinander nicht puzzeln. Macht das mal zu Hause für euch. Das heißt, viele Kirchen nutzen oder benutzen einen Text oder zwei. Und wollen auf das Gesamtbild schließen und das geht nicht. Und in der Schrift heißt es in Apostelgeschichte 17, sie untersuchten und forschten in der Schrift, ob sich so verhielte. Das heißt, wir haben als Christen die Pflicht, hier reinzugucken. Es ist enorm wichtig. Wo wir nicht verschiedener Meinung sein dürfen, ist die Erlösung in Christus, wie es hier heißt, er gab sein Leben für die Schafe. Das ist das Fundament. Und ich habe festgestellt, viele Kirchen glauben daran. Aber bitte glaubt auch, dass wir auch daran glauben. Auch wir als Adventgemeinde. Auch wenn andere Lehrpunkte anders sind, aber wir glauben, dass wir durch Christus erlöst sind. Und wenn wir das nicht glauben würden, was mache ich hier? Warum bin ich denn da? Warum bin ich denn aus dem Islam zum Christentum konvertiert, wenn wir das nicht glauben würden? Und es tut weh, wenn manche Kirchen sagen, das ist nicht das Fundament in unserem Leben. Das stimmt nicht. Es ist das Fundament im Leben der Adventgemeinde, dass wir durch Christus erlöst sind, durch Christus alleine. Ist es nicht so? Können wir das unterschreiben? Können wir das hinausrufen? Und bitte, wer das immer hört, glaubt und denkt über uns nicht anders. Das tut weh. Hier heißt es, er lässt seine Schafe, also für seine Schafe sein Leben. Das ist das Fundament. Und wir sollten das diesen Leuten auch nicht absprechen. Oder? Es gibt noch Schafe woanders, die der liebe Gott noch führt und zu einer Einheit führen möchte. Aber es gibt unterschiedliche Lehrpunkte, unterschiedliche Erkenntnisse. Und wir sollen nicht sagen, nur weil wir mehr wissen, schwebe ich über dem Boden einen Meter, du kommst an mich gar nicht heran. Ihr wisst ja, es gibt zwei Syndrome. Das Dackelsyndrom, kein Selbstwertgefühl, ach, wer sind wir denn? Wir sind eine Sekte, wir kriegen eh immer Kloppe, Schwanz einziehen, jupp, ist er weg, ja? Das ist ein schlechtes Syndrom. Und es gibt auch das sogenannte Löwensyndrom. Das ist auch nicht gut. Ich bin der, wer bist denn du? Und es wird von oben runter gehämmert. Ne? Und derjenige ist platt und wir wundern uns, hey, warum bist du platt? Ich habe dir doch die Wahrheit gesagt. Und beide Syndrome sind schlecht. Beide. Aber dennoch haben wir unterschiedliche Erkenntnisse. Und ich behaupte noch einmal, ich behaupte felsenfest, die Heilige Schrift hat so viel Kraft und Gott, dass er uns eine Einheit in der Meinung geben kann. Wenn es nicht möglich ist, habe ich ein großes Problem mit der Schrift und mit der Adventgemeinde. Und was ist das? Also es ist ein schönes Hin- und Herschlagen. Es kommt darauf an, wer am festesten schlägt, ne? Und wer am besten schlägt. Und das wäre eine Katastrophe. Wenn das, was wir sagen, nicht biblisch ist, haben wir ein Problem. Den Textzusammenhang beachten. Bringe alle Puzzleteile zusammen und wir schauen, was daraus kommt. Ich habe das mit einem Pfarrer gemacht, evangelischer Pfarrer. Ich habe ihm das erklärt. Wir haben festgehalten, wir beide haben die gleiche Basis. Wir sind erlöst durch Christus Jesus. Er ist das Fundament. Und das Fundament sollte niemand ersetzen. Niemand. Darauf haben wir uns geeinigt. Und er sagte zu mir, dann bist du ja ein Bruder. Das sind ja gute Worte, die ich höre. Natürlich du auch. Wir sind in Christus auf dem gleichen Fundament. So. Dann sagt er, aber wenn du das Prinzip anschaust, müsste es doch möglich sein, dass wir einer Meinung werden, oder? Eigentlich schon, sagte er. Dann wenden wir doch das Prinzip an. Den großen Textzusammenhang beachten. Alle Puzzleteile sammeln, die wir finden. Okay, sagt er, das machen wir. Wähl ein Thema aus, sagte ich ihm. Er sagte, nehmen wir mal den Sabbat. Oh, sagte ich. Tja, ich würde dir empfehlen, ein anderes Thema zu nehmen, ja? Nein, jetzt nehmen wir den Sabbat. Du hast gesagt, das Prinzip, wir können einer Meinung sein, sagte ich, aber nimm doch ein anderes Thema. Nein, jetzt habe ich dich, nach dem Motto. Jetzt nehmen wir den Sabbat, sag ich, okay. Ich habe dich vorgewarnt, denn der Sabbat ist das einfachste Thema in der Bibel. Nimm was Schweres. Nein, einfachstes Thema, ja? Jetzt nehmen wir den Sabbat, sag ich, gut, einverstanden. Dann haben wir alle Puzzleteile gesammelt. Alle. Zum Schluss sagte er, nanu, das gibt es doch nicht. Und dieses Erlebnis habe ich so oft erlebt. Das gleiche Erlebnis, wenn wir hier Puzzleteile zusammenfügen würden, dann sagen die meisten, hey, nanu, das habe ich gar nicht erraten, hätte erraten können. Und dann wurde er sehr nachdenklich. Sagte, ich sehe, biblisch, der Sabbat ist richtig, sagte er wörtlich, evangelischer Theologe, Pfarrer. Und seine Texte, die er sonst verwendet hat, ein oder zwei.
Es kommt auf den Tag nicht an. Ich kenne diese Texte, ne? Der eine den Tag, der andere den Tag.
Konnte wunderbar eingeordnet werden in das Gesamtbild. Und dann sah er und sagte, es ist unglaublich. Wieso konnte ich das nicht sehen? Jetzt überleg doch mal, wenn wir als Adventisten, siebenten Tags Adventisten, aber bitte kein siebten Tags Adventisten, ja? Das wäre nicht gut, ja? Wir sollten sieben Tage Adventisten sein und nicht zwei Stunden sieben Tags Adventisten. Oh, das wäre auch eine Katastrophe, ja? Wenn wir als Adventisten sagen, der Sabbat ist der richtige Tag und wir hätten keinen biblischen Beleg dafür, sind wir die verrücktesten Menschen auf der Erde, oder nicht? Wir haben, Entschuldigung, nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wenn das so wäre. Und er sagte, nanu, das gibt's doch nicht. Und dann überlegte er ein wenig und dann war seine Reaktion verblüffend, aber typisch. Ja, weißt du, ich kann aus der evangelischen Kirche nicht austreten. Ich bin dort Pfarrer. Dann verliere ich meinen Job. Das habe ich nicht gesagt, dass du das tun sollst. Wir haben uns vereinbart. Es muss möglich sein, dass wir gemeinsam einer Meinung sein können. Wenn das nicht möglich ist, haben wir Christen alle Schrauben locker, die wir haben. Alle Schrauben, die es gibt. Wenn es welche gibt, ja. Alle. Und er hat eingesehen, es hat ihn getroffen wie ein Blitz. Den Zusammenhang beachten. Den größeren Zusammenhang beachten. Zeit und Ort beachten. Das sind Prinzipien, die sind wichtig. Wenn man sie nicht beherzigt, kriegt man Schwierigkeiten. Zeit und Ort beachten? Was meint denn das? Zeit und Ort beachten. Paulus sagt, die Frauen sollen in der Gemeinde nicht reden. Und sie sollen was auf dem Haupte haben, wenn sie in der Kirche sind. Ihr seid aber heute sehr unbiblisch. Heute haben Frauen geredet vorne. Und ihr habt nichts auf dem Haupt. Es ist wichtig, eben auch Zeit und Ort zu beachten. Damals waren die Frauen, in Bayern würde man sagen, B5 aktuell. Ich glaube, was ist der Nachrichtensender bei euch in der Schweiz im Radio? DRS oder was, ja, 1. Sie waren Kommunikationszentrum pur. Wenn man in Jerusalem was gesagt hat, war es schon in Jericho in den nächsten 10 Minuten. Jupp! Ja? Und Paulus sagte hier, innerhalb der Gemeinde sollten wir kein Kommunikationstratsch- und Gerüchteküchezentrum sein. Und wenn früher Frauen ihre Haare nicht bedeckt haben, hatten die Frauen den Ruf gehabt, sie nehmen die Moral locker. Sie nehmen es nicht ernst. Kennt ihr eine Gegend, eine Region, wo es heute noch so ist? Kopfbedeckung. Ja? Das ist der Grund. Wenn eine Frau aus dem Orient und im Orient ohne Kopfbedeckung rumläuft, ist sie ein Mensch, der die Moral nicht ernst nimmt. Also, wenn wir jetzt evangelistisch, missionarisch tätig wären und wir würden jetzt nach Arabien reisen oder Iran, was sollten wir tun? Kopfbedeckung. Und ich finde das toll, die Außenministerin aus der Schweiz, habt ihr die Geschichte mitgekriegt? Sie hat in dem Land, wo sie hingefahren ist, eine Kopfbedeckung gehabt. Sehr feinfühlig. Sehr weise, sie wurde fast zerrissen von der Schweizer Gesellschaft. Ich wurde mal gefragt in einem Vortrag, wo, war das richtig von ihr? Ich habe gesagt, absolut richtig, ohne dass ich Politik hier betreiben will. Ja, es war absolut richtig und feinfühlig. Zeit und Ort beachten, das ist so wichtig. Ja, schon wird das Thema von Paulus heute aktuell, wenn wir nach Iran gehen. Aber heute in unserer Gesellschaft ist es ja nicht mehr relevant. Deshalb haben Frauen auch wunderbare Gaben, die sie einsetzen können. Wir sollten nicht so kontraproduktiv denken. Wir sollten nach vorne gucken und sagen, welche Möglichkeiten haben die Damen, die Herren, die Kinder, Jugend, Fadi und sich zusammenschließen und nicht eine Sache ablehnen. Aus scheinbar biblischen Gründen. Zeit und Ort beachten. Ein anderes Beispiel. Ihr wisst, wir glauben an eine Person, die von Gott inspiriert ist und Weisungen bekommen hat, um unser Leben zu bereichern. Wir glauben in das prophetische Amt. Und es gibt eine Aussage von Ellen White, das drückt sich in der Person von Ellen White aus. Sie sagte einmal, nicht jeder sollte ein Fahrrad besitzen. Und die Kritiker sagen, ja, ist sie noch ganz normal? Warum sagt sie das? Das kann doch nicht ein Prophet gewesen sein. Nicht jeder sollte ein Fahrrad besitzen. Die Kritiker verwenden diese Sätze, um gegen sie zu schießen, anstatt mal zu lesen, dass sie zu Christus noch tiefer geführt werden, in die Erkenntnis, in der Beziehung zu Christus. Zeit und Ort beachten. Was heißt das? Damals, als sie das schrieb, ist eine Fahrradwelle entstanden. Es wurde neu erfunden. Und ein Fahrrad hat damals ein Jahreseinkommen gekostet. Was würde sie heute sagen, wenn sie hier wäre? Nicht jeder sollte ein Lamborghini fahren und ein Ferrari. Oder? Weil es ein Vermögen kostet. Und so kommen wir zu dem vierten Prinzip. Nach Zeit und Ort. Was ist die Grundidee? Was ist das Grundprinzip, was gültig ist, egal wann wir leben? Was ist die Grundidee einer Geschichte? Zeit und Ort beachten, den Rahmen beachten, den Textzusammenhang beachten. Und was ist das Grundprinzip? Und wenn man das so betrachtet, muss man sagen, eine sehr, sehr, sehr weise Überlegung, wenn man daran sich hält. Wenn man sich nicht an diese Prinzipien hält, den Textzusammenhang, den größeren Textzusammenhang, Zeit und Ort und das Grundprinzip, dann kriegen wir Schwierigkeiten, unterschiedlichste Meinungen. Und ich möchte eine kleine ironische Geschichte erzählen. Diese Geschichte hinkt ein wenig. Es war ein verzweifelter Christ und er wollte sich das Leben nehmen und dachte an Selbstmord. Aber zuvor wollte er noch Gott fragen, was Gott und die Bibel darüber sagt. Und dann schlägt er einfach die Bibel so auf. Und dann liest er, Judas ging hin und er hängte sich. Und er sagt vielleicht, das kann nicht sein. Ein zweiter Versuch. Schlägt einfach die Bibel auf und dann liest er, geh hin und tu das Gleiche. Und dann sagt er, alle guten Dinge sind drei, das kann nicht sein. Schlägt wieder die Bibel auf. Was du tun willst, das tu gleich, liest er. Er hat ein Problem dann. Ihr Lieben, lass mich einfach so einen Satz sagen. Wenn verzweifelte Menschen einen Weg gehen, dann ist es eine Tat aus der Verzweiflung und eine Tat aus der Kurzschlussreaktion. Es ist eine Krankheit. Wir sollten uns hüten, Menschen, die diesen Weg gehen, zu verurteilen. Dass sie die Erlösung vielleicht nicht haben. Das ist nicht biblisch, dieser Gedanke. Es ist eine Krankheit. Es ist eine Verzweiflung, wo Menschen diesen Weg gehen. Wir sollten für sie beten, für die Angehörigen. Und wir sollten niemanden verurteilen. Das ist nicht unser Auftrag. Aber lasst mich dieses Bild dennoch anwenden. Wenn wir die Texte nicht beachten, den Textzusammenhang, Zeit und Ort, den größeren Rahmen und das Grundprinzip, könnte das genau so ausgehen, wie in dieser Geschichte berichtet. Wir hätten ein großes Problem. Wenn ich die Kirchen anschaue, warum es so viele Kirchen gibt, bin ich absolut überzeugt, absolut. Wir sind und es ist möglich, dass wir einer Meinung sein können. Es ist möglich. Ich denke an ein anderes Gespräch mit einem Pfarrer und wir haben ein Thema gewählt und zwar Zustand der Toten.
Weil die meisten Christen sagen, wenn der Mensch stirbt, kommt er sofort da oben hin, ins Paradies. Ihr müsst euch mal vorstellen, sie sehen dann, was wir hier erleiden müssen. Den Schock für diese Menschen, die dort sind. Vielleicht haben sie diesen Schock vielleicht nicht mehr, aber ich meine ja. Und wir haben alle Puzzleteile zusammengefügt, alle. Und wir haben festgestellt, der Mensch schläft, wenn er stirbt. Er schläft. Und dann sagt auch der, nanu, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ja, weil du ein Puzzleteil betrachtet hast, diese Geschichte, diese Allegorie von Jesus mit dem armen Lazarus und dem Reichen nicht, der da gestorben ist. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass wir uns im Leben entscheiden sollen. Und wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Du kannst nichts mehr ändern, wenn du tot bist. Das ist die Botschaft von der Geschichte, wenn Jesus das erzählt. Aber es geht doch nicht darum, dass die Menschen weiterleben. Und die haben diesen Puzzleteil öfters verwendet und andere. So nach dem Motto, der Mensch muss doch direkt zu Gott kommen. Und auch diese Reaktion war, nanu, die Bibel ist ja logisch und klar. Wir haben dann festgestellt, ja, warum soll es eine Auferstehung geben, wenn wir alle gleich dort sind? Hast du mal an die Logik gedacht? Das stimmt eigentlich. Warum dann die Auferstehung? Ich bin absolut überzeugt, absolut, dass wir einer Meinung sein können, wenn wir bereit sind, diese Prinzipien an diese Schrift anzuwenden. Absolut. Und wer das nicht will, wer sagt, ich mach das nicht, jeder Christ, jeder Nachfolger Jesu muss die Offenheit und die Bereitschaft haben, in das Wort Gottes zu gucken. Er muss sie haben. Und es muss fair sein, dass wir die Bibel angucken, alle Puzzleteile zusammenstellen. Diese Bereitschaft muss jeder haben. Und wenn jemand sagt, das habe ich nicht, das will ich nicht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, als Christ, als Nachfolger Jesu, dann setze ich ein großes Fragezeichen dahinter. Denn in Johannes 7, 17 steht, Johannes 7, 17, eine Grundbereitschaft für alle, die sich Christen nennen. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber ausrede. Und wir müssen als Christen alle uns die Frage stellen, bist du willig, den Willen des Herrn zu tun? Kannst du bereit sein, wenn nötig, wenn Jesus vor der Tür steht, deine Meinung zu ändern? Bist du bereit dazu? Und wenn ein Christ sagt, nein, dann ist es bedenklich, ob er Adventist heißt, ob er Methodist ist, ob er Reformierter ist, ob er Katholik ist, ob er evangelisch ist, spielt keine Rolle. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer mich liebt, folgt mir nach, oder? Und wenn wir da eine Einschränkung machen, haben wir als Christen ein großes Problem. Noch einmal, es geht nicht darum, christliche Kirchen anzugreifen. Es geht nicht darum, ihnen das Heil abzusprechen. Dazu bist du und ich nicht beauftragt. Definitiv nicht. Aber es geht darum, dass der Herr sagt, ich möchte euch Erkenntnisse schenken. Und auf der Basis der größten Erkenntnis, dass ich mein Leben lasse für meine Schafe. Und er sagt, folgt mir nach. Auf dieser Basis möchte der liebe Gott uns führen, Erkenntnisse schenken, Dinge, die unser Leben bereichern, nicht Dinge, die uns erlösen. Wir werden nicht durch die Erkenntnisse biblischer Lehre erlöst, dass der Sabbat richtig ist, dass der Zustand der Toten richtig ist. Wir werden erlöst, weil Christus für uns gestorben ist. Aber Christus möchte uns weiterführen. Der möchte uns Erkenntnisse schenken. Und dazu braucht es eine Bereitschaft. In diesem Sinne möchte ich am liebsten aufrufen zu allen Christen, seid offen. Wenn ihr in Christus erlöst seid, seid bereit, in sein Wort zu gucken.
Lasst euch führen, denn eines Tages am Ende, wenn es eine große Auseinandersetzung geben wird in dieser Welt, dann wird auch Wahrheit oder Wahrheiten uns bewahren können vor Irrtum. Und dazu möge der liebe Gott uns Gnade schenken, dass wir in Christus erlöst sind, bereit sind, ihm zu folgen. Amen. Ja, unser großer Vater im Himmel, wenn wir darüber nachdenken, was du für uns getan hast, müssen wir staunen. Immer und immer wieder. Wie wertvoll wir für dich sein müssen. Und das gilt für auch den anderen Menschen. Wir wollen, Herr, dieses Wertvollsein anderen Menschen nicht absprechen. Lass uns in dir, Herr, dass du uns erlöst hast durch Jesus Christus, gegründet sein. Dass wir wissen, warum wir das sind, was wir sind. Aber gib uns auch die Bereitschaft, dir nachzufolgen. Du hast uns wunderbare Erkenntnisse geschenkt, das uns nicht überheblich machen soll, sondern demütig und sanftmütig. Herr, wenn wir mit unseren Freunden, mit Mitgliedern anderer Kirchen über dich nachdenken, dein Wort studieren, dann gib ihnen, uns allen, Offenheit. Denn dein Wort ist klar und deutlich. Dein Wort kann zur Einheit führen. Und letztendlich durch deinen Geist kann Einheit herbeigeführt werden. Auf der Grundlage deines Wortes. Lass uns vor allem das Evangelium, die Erlösung hinaustragen, dass die Menschen das erst verstehen, dass wir erlöste Kinder Gottes sind und nicht irgendein Prinzip den Leuten vor den Kopf stoßen. Bitte hilf uns allen, dass wir in dieser Freude leben, dass diese Hoffnung uns trägt, in Freud, wie wir es gespürt und gemerkt haben, auch in Leid. Bitte segne uns um deiner Liebe willen an diesem Sabbattag, dass wir uns näher kommen, vor allem, dass wir deinen Segen und deinen Frieden spüren in unserem Leben. Danke dafür, im Namen Jesu.